Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was mich bewegt. Es ist Herbst, die Tage werden kürzer und sobald die Sonne untergeht, merken wir, gutes Licht im Auto ist Gold wert. Und heute soll es genau darum gehen, nämlich um das Licht der Zukunft im Automobil. Wie Autos sehen, wie sie uns sichtbar machen und wie Technologie das Nachtfahren sicherer und vielleicht auch am Ende schöner macht. Mein Kollege Timo Gilgen, der war nämlich in Paris bei Valeo, einem ja der größten und wichtigsten Zulieferer, wenn wir über das Thema Fahrzeugbeleuchtung weltweit sprechen. Und er hat dort erlebt, was sich gerade alles tut, vom digitalen Licht bis zu Scheinwerfern, die fast schon ja denken können. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und am Ende schauen wir auch noch ein bisschen nach Immendingen, denn da hat Mercedes etwas Neues auf die Beine gestellt, das vielleicht modernste Lichttestzentrum der Welt.
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Ja, Timo, schön, dass du heute hier mit dabei bist bei Was mich bewegt. Ich habe es ja eingangs gesagt, du warst in der vergangenen Woche in Paris hattest die Gelegenheit, mit dem Zulieferer Valeo unterwegs zu sein. Ja, nimm uns mal ein bisschen mit auf deine Reise. Was hast du erlebt, gerade natürlich im Hinblick auf das Thema Automotive Lighting, auf das Thema ja digitales Licht, intelligentes Licht. Wie war es eigentlich?
Ich weiß nicht, wie es dir geht, Yannick. Für mich ist das so ein Thema, das war einfach irgendwie immer da. Also Licht gehört irgendwie zum Auto dazu, logischerweise. Aber so richtig im Fokus, würde ich sagen, auch bei uns in der Berichterstattung stand das bisher nicht. Ne? Mhm. Also von daher war ich echt ein bisschen unbedarft daran gegangen. Fand es cool, dass man da mal wirklich einen ganzen Tag hatte, um sich mit dem Thema zu befassen. Und genau, wir waren da im französischen Bombigny. Das ist offiziell sogar eine eigene Stadt, ist im Prinzip aber, wenn man es so sieht, ein Vorstadt.
Was ist nicht ein Vorort von Paris?
Ja, genau,
eigentlich?
Also es ist Wahnsinn. Wenn du da, wer schon mal in Paris war, von Charles de Gaulle, bist du allein bis Bobigny irgendwie eine Dreiviertelstunde unterwegs und bist gefühlt noch eine Stunde vom eigentlichen Zentrum entfernt. Das ist ja eine Wahnsinnsstadt. Ist so ein bisschen, ja, Industrie-Stadtteil, würde ich sagen. Industriegebiet, ja. Gewerbegebiet, würde man in Deutschland sagen. Also jetzt nicht das Paris, was man vielleicht so kennt. Also wer jetzt denkt, schöne Dienstreise nach Paris, oh, Grand Range, war jetzt nicht so. Aber es war natürlich extrem interessant. Und wie gesagt, wir waren den ganzen Tag da und haben erfahren, was Valeo da in Sachen Licht vor allem macht. Mhm. Also wir waren jetzt kürzlich auch auf einer Factory-Tour wieder in Wemdingen. Da ging es so ein bisschen um die ganze Sensorik, die Valeo ja auch im Portfolio hat. Ist ja in unserem Ranking der Zulieferer dieses Jahr auf Platz 15 sogar vorgerutscht. Also ist auch weltweit ganz vorne mit dabei. Aber mir persönlich war auch gar nicht so richtig klar, dass Licht so einen großen Stellenwert bei Valeo selbst hat. Also in dem Headquarter da in Bobigny arbeiten knapp 500 Leute, die Hälfte davon nur in Forschung und Entwicklung.
Ja.
Und wenn du da ankommst, habe ich ja schon gesagt, das sieht erstmal nach wenig aus. Das ist so ein klassisches Bürogebäude, so ein klassischer Bürokomplex. Irgendwie könnte alles sein. Also, dass das jetzt irgendwie das Licht-Headquarter ist, kommt da jetzt nicht so zum Vorschein. Ehrlich gesagt, es ist jetzt auch nicht irgendwie groß beleuchtet oder, also es ist wirklich total unscheinbar. Und, aber dann, wie gesagt, wurden wir da wirklich von A bis Z durchgeführt, was Valeo letztlich alles macht. Und das Highlight war dann letztlich, am Tagesende, also es ging los gegen Mittag und dann abends ab 21 Uhr, das war, wie du schon hörst, ein pickepackevolles Programm. Der Artikel dazu geht auch heute, also dürfte, wenn die Folge online geht, ist der auch schon online, könnt ihr euch das alles nochmal durchlesen.
Packen wir natürlich auch in die Shownotes, keine Frage.
Genau, da ist also alles nochmal ausführlich beschrieben. Also es war ein pickepackevoller Tag und abends haben wir dann die Möglichkeit bekommen, auch nochmal wirklich, das wurde auch immer wieder deutlich auf dem Termin, die Möglichkeit bekommen, auch das mal zu sehen. Es ist ja irgendwie ganz nett, irgendwie drüber zu sprechen und auch drüber zu schreiben, was Licht alles so kann. Aber am Ende ist es was, das musst du halt erleben. Also du musst halt wirklich sehen, wo sind da, sag ich mal.
Das ist ein sehr haptisches Thema, ja.
Ja, absolut. Und dafür muss es halt dunkel sein. Also die haben im Bombigny auch einen eigenen Lichttunnel, ne? Das, was du schon angedeutet hast, was Mercedes jetzt ja auch neu gebaut hat in Deutschland, haben die halt dort auch, also unterhalb des Gebäudes, muss man sich vorstellen, du gehst da dann, ja, so in den tieferen Keller, also nicht einen Keller, sondern nochmal weiter runter und dann ist da wirklich so, ich weiß gar nicht, wie viele Meter das waren, also gefühlt mehr als 100 Meter auf jeden Fall, so ein richtiger Lichttunnel, wo die dann halt ihre Prototypen aufbauen, also richtige Autos logischerweise mit, weiß ich nicht was, wie viel vernetzter Technik da drin und Simulationssoftware, und da kannst du dann halt schon mal, sag ich mal, im ja, Semi-Realbetrieb testen, was sozusagen da an Licht möglich ist. Und wenn man sich das allein mal anguckt, diese Leuchten, die da heutzutage verbaut sind, bei Valeo ist es auch, das sind teilweise sogenannte vertikale Module, wenn man sich jetzt so mal vor Scheinwerfer vorstellt, wenn man die vor Augen hat, die sind ja normal horizontal angeordnet, ne? Also die meisten jedenfalls, es gibt's ja kaum, dass wirklich Scheinwerfer heutzutage schon vertikal sind, haben die da aber auch schon in Testung, also sind auch mit so einem Prototypen gefahren, und das ist halt auch so etwas. Heutzutage die Autos, klar, sehen die noch unterschiedlich aus, aber was da immer wieder auch gesagt wurde, finde ich, stimmt auch irgendwo, wodurch kann sich ein Auto heutzutage noch von einem anderen Auto abheben, ne? Also klar, logischerweise von vielen Dingen, aber Licht, finde ich, ist sowas, das Erste, was du halt siehst, gerade in Dunkelheit. Und da war es echt interessant zu sehen, wie viele unterschiedliche ja, Modelle die auch heutzutage schon ausstatten. Also die haben da jetzt nur mal so ein bisschen die ihre latest launches, haben sie es genannt, also Modelle, wo überall Systeme von Valeo drin sind, also beispielsweise relativ neues Modell Audi A6 e-tron, wenn man, wer den schon mal vor Augen gesehen hat, von hinten diese Rückbeleuchtung, auch das ist alles von Valeo, Volvo ES90, also das ist, die sind eigentlich gefühlt bei jedem Hersteller weltweit ist irgendwas von denen drin, und genau, das haben sie uns halt da alles gezeigt, ging halt da so ein bisschen los, erstmal mit dem Grundsätzlichen, das habe ich ja eben schon angerissen, was Valeo da alles macht. Das ganze Thema Software-Defined, was wir ja auch immer irgendwie so super krass bearbeiten, auch bei uns auf der Seite, ist da, finde ich, auch total im Zentrum irgendwie gestanden. Also ein Beispiel, was ich super interessant fand, war beispielsweise, was sie gezeigt haben in diesem Prototypenbereich. Wenn du an Licht denkst, denkst du erstmal an Scheinwerfer oder halt irgendwie Innenbeleuchtung. Mhm. Das geht aber heutzutage tatsächlich so weit schon, wenn du ein Software-Defined Vehicle mit irgendwie zentralen Hochleistungs-PCs hast und Hochleistungscomputer, wie es ja, sag ich mal, angestrebt ist von den meisten, irgendwie Zentralisierung und so weiter, dann ist es ja teilweise schon möglich und in China auch schon von den Kunden gewollt. Das muss man auch natürlich immer sagen. Gerade in Sachen Licht ist auch wieder dieser Unterschied China, Europa total greifbar. Und dann haben die uns da ein Auto gezeigt. Setzt du dich rein, fährst quasi in diesem Konzept, was sie quasi uns da zeigen wollten, fährst du nach Hause, fährst in eine Garage. Mhm. Und in Deutschland, die meisten Leute haben jetzt vielleicht eine etwas gemütlichere Wohnung als ein Auto. Aber in China ist das tatsächlich ein Thema, dass halt durch knappen Wohnraum jetzt nicht unbedingt das Zuhause immer das Komfortabelste ist. Und dann ist es heutzutage mit solchen Modulen, mit solcher Technik schon möglich, dass du quasi außen an deinem Auto quasi einen Beamer hast, der dann in deiner dunklen Garage an deine Garagenwand wie so ein fetter Beamer, den man sich eigentlich ins Wohnzimmer baut, dir da irgendwie einen Kinofilm...
Autokino sozusagen.
Genau, Autokino. Aber das Auto selbst ist quasi Leinwand und Sitzsaal und Akustik, und also es ist quasi alles in eins. Also wenn man heutzutage immer so schon sagt, das Auto wird zum Wohnzimmer, war total krass, finde ich, das da mal zu sehen, wie weit das schon ist, auch in welcher Auflösung das heutzutage schon darstellbar ist. Ne? Und es ist halt eher so eine Frage der Homologation, inwieweit das dann auch in Europa irgendwo zugelassen wird.
Ja. Meistens ist es in China schon ein bisschen früher als woanders, dass sowas möglich ist.
Genau, also da war es jetzt halt so in diesem logischerweise Forschungs- und Entwicklungszentrum, dass du sowas da siehst, fand ich trotzdem total spannend und gibt halt echt so einen Blick in die Zukunft, was in Sachen ja Auto als Lebensraum auch irgendwie dann, was das alles beinhalten kann. Ne? Und wie gesagt, es war total überzeugend. Und ich bin gespannt, wann wir sowas dann auch mal in den ersten Modellen wirklich sehen werden. Ne? Aber das war, sag ich, das war jetzt vielleicht so der ganz große Griff in die Zukunft. Gab aber auch andere Beispiele. Beispielsweise arbeiten die an irgendwelchen Leuchten, also Projektion quasi, Nierfeldprojektion, wo man sich vorstellen muss, Beispiel ist Tiefgarage, du fährst irgendwie mit deinem Auto aus einer Parklücke, da davor ist eine Wand. So, und wenn jetzt da ein Fußgänger oder ein anderer Teilnehmer hervorfährt, kann er dich ja teilweise nicht sehen, weil es irgendwie verdeckt ist. Dann arbeiten die an irgendwelchen Projektionen, die dann auf die Straße Signale projizieren, irgendwelche Pfeile, Warnsignale, dass halt du auch quasi aus diesem nicht sichtbaren Bereich das Auto halt sich andeutet oder auf der Straße, wenn es dunkel ist, auf die klitschnasse Fahrbahn mit orangener Farbe abbiege, Pfeile sozusagen auf die Straße projiziert wird. Alles halt unter dem Hauptmotto Sicherheit. Ne? Also das ist auch das, was uns die Akteure, die Personen vor Ort immer wieder auch selbst genannt haben, was für die halt im Zentrum steht. Also Sicherheit ist letztlich das, was die am Ende antreibt. Ne? Darum geht es halt letztlich auch, was du auch anfangs gesagt hast. So, ich denke mal, wenn man so sich selbst so ein bisschen erinnert an die Autos, die man so zuletzt gefahren ist oder vielleicht im Laufe seines Lebens, das Licht ist irgendwo immer auch besser geworden. Also selbst ich, der jetzt noch nicht so viele Autos selbst gefahren, also beruflich zwar schon, aber privat jetzt, das macht schon Fortschritte. Und wenn du siehst, was da dann möglich ist, in diesen Prototypen, dann auch in diesen stockedusteren Wäldern da von Chantilly, wo wir dann da unterwegs waren, also du kommst dir vor wie am helllichten Tag, ne? Und das ist schon echt beeindruckend.
Ja, es ist grundsätzlich ja spannend zu sehen, was sich im Bereich Licht ja im Auto jetzt in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt getan hat. Wir haben ja eigentlich die Vorstellung von Licht als ja relativ statisches Element im Auto. Also du hast die Innenbeleuchtung, du kannst irgendwie einen Lichtschalter anschalten, dann hast du ein Licht im Auto. Du hast natürlich deine Scheinwerfer, die adaptiv sind, die auch ein Fernlicht und so weiter, adaptives Fernlicht und so weiter anbieten mittlerweile. Aber es ist so in der Wahrnehmung, in der allgemeinen Wahrnehmung, auch wenn wir über Innovationen sprechen, immer so ein bisschen, wie du ja eingangs auch gesagt hast, so ein Randthema. Aber klar, wenn sich das Auto an sich verändert, wenn es Software definiert wird, wenn es hochautomatisiert wird, wenn es in sich immer intelligenter wird, dann muss natürlich auch das Licht diese Innovationsdynamik in irgendeiner Weise auch folgen. Also ich finde, wenn man sich so ein paar moderne Fahrzeuge momentan, also zeitgemäße Fahrzeuge anschaut, wir hatten jetzt gerade vor kurzem die Gelegenheit, den Mercedes EQS zu testen. Und auch da sieht man natürlich mit dem Hyperscreen und so weiter, mit der ganzen, mit den Lichtbändern, die dort verbaut sind, den LED-Leisten, das ist schon besonders und krass, was da mittlerweile möglich ist. Ich muss aber auch, wenn ich jetzt so ein bisschen aus der Endkundensicht oder aus der Nutzerperspektive sagen, man muss auch sich ein bisschen davor scheuen oder man sollte sich davor scheuen, ein Auto auch nicht zu überfrachten mit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich das auch jetzt im EQS gesehen habe und getestet habe, ich habe es zum Teil als störend empfunden, wie überladen mittlerweile auch der Innenraum ist, was das Thema Licht. Außen müssen wir nicht drüber sprechen, auch wenn das Thema Sicherheit, das ist super, wenn das adaptiv und intelligent die Umwelt sozusagen ausgeleuchtet wird zu allen Seiten oder da, wo es eben möglich ist. Aber innen muss man immer auch so ein bisschen noch mehr die Nutzerperspektive sehen. Man sollte vielleicht das Interieur auch nicht überlasten oder überlagern mit Licht. Ich weiß nicht, wie du da so ein bisschen auch, testest ja momentan auch viele Fahrzeuge, wo solche Innovationen ja auch verbaut sind, dass manchmal an ein oder anderen Stellen es vielleicht übertrieben wird, was das Thema Lichtstimmung im Auto anbelangt.
Absolut. Also ich meine, das Thema Licht ist, finde ich, generell sowas, das betrifft jetzt nicht nur das Auto, sondern auch, weiß nicht, wenn man so bei Leuten zu Gast ist, ist für mich immer irgendwie was, wo ich so denke, das ist immer so im Hintergrund, aber wenn jemand da zu Hause irgendwie so ein Ambiente schafft, wo so eine schöne Beleuchtung ist, vielleicht nicht so direkt die fette, mega fette Lampe über dem Esstisch, sondern so indirektes Licht, so Wohlfühlatmosphäre. Und das, finde ich, merkt man total. Und dabei, weil Leo hat man es auch gemerkt, wie da der Trend hingeht, da auch das Auto wirklich im Innenraum irgendwie zu so einem Wohlfühlraum zu machen. Mhm. Das ist, wie du sagst, merkt man halt in den modernen Autos, die wir jetzt in letzter Zeit oft testen durften, auch, dass da dieser Trend total hingeht. Also es wird ja fast alles irgendwo beleuchtet, was geht. Selbst Sitze theoretisch könnten beleuchtet werden. Also was auch da technisch machbar ist, was wir da in diesem Showroom gesehen haben, an Beispielen auch wirklich werden irgendwelche Stoffe durchleuchtet, dünnste Materialien mit den allerkleinsten Leuchtmitteln letztlich Wahnsinn.
Ja.
Und ja, aber wie du sagst, das ist wirklich, und das finde ich auch, greift das wieder auf, was dort auch immer wieder betont wurde, dieser Differenzierungsfaktor.
Ja.
Ne? Du
ja.
steigst in ein Auto ein und sag ich mal, als Laie, der sich jetzt gar nicht groß mit dem Thema beschäftigt, entweder fühlst du dich irgendwie wohl, weil du kannst es dir auch heutzutage alles einstellen in den meisten Autos, möchte ich eher rotes Licht oder whatever. Aber das ist natürlich schon so ein Punkt, der war früher einfach, weiß ich nicht, war glaube ich überhaupt kein Thema. Da war irgendwie, dein Tacho war beleuchtet, dass du gesehen hast, wie schnell du fährst. Ansonsten war es innen komplett dunkel. Ne?
Ja.
Also ich glaube, da war nichts groß mit Licht. Ne? Ich weiß es nur aus eigener Erfahrung, oder wir beide haben ja fahren ja ein gleiches Modell, müssen wir jetzt gar nicht nennen welches, aber da ist so ein Fehler begangen worden, dass du, wenn du nachts fährst, die Steuerung von der Heizung, wo ja eigentlich rot und blau beleuchtet sein muss, ist da nicht umgesetzt worden. Das nervt mich unfassbar doll.
Ja. Ja, ja.
Das sind so Sachen, frage ich mich, wie das dann durchgehen kann. Ich glaube, der Fehler wurde jetzt in den nächsten Generationen auch wieder behoben bei dem Hersteller.
Ja.
Aber ja, das sind halt alles Sachen, mit denen sich unter anderem natürlich nicht nur Valeo, aber halt Valeo als einer der Weltmarktführer in Sachen Beleuchtung befasst.
Ja, anderer großer Player, Heller, haben wir ja auch oft schon drüber gesprochen.
Genau. Also
natürlich die Experten im Bereich Licht.
Genau, aber wie gesagt, da passiert extrem viel und ja, also wie gesagt, ausführlicher Bericht ab heute und ab morgen dann auch zu sehen auf unserer Homepage. Und denke ich, ein Thema, was sich lohnt, auch öfter drüber zu reden nochmal und tiefer drauf zu schauen.
Absolut. Wir haben übrigens, sei an der Stelle auch nochmal gesagt, in dieser Woche auch eine eigene Konferenz, die sich mit dem Thema Interior Lighting, nämlich die Automotive Interior Lighting Conference in München, die beschäftigt sich ganz intensiv mit den Innovationen rund um das Thema Interieurbeleuchtung, was da mittlerweile möglich ist, welche neuen Geschäftsmodelle man sich auch daraus erdenken können. Wir haben gerade, du hast gerade das Beispiel des Autokinos sozusagen angebracht. Da gibt es natürlich im Vergleich zu 10, 15 Jahren auch noch völlig neue Möglichkeiten, allein über das Thema Licht, über das Thema Differenzierung, Wettbewerbsdifferenzierung eben auch voranzutreiben. Ein extrem wichtiges Thema in den Fahrzeugen der Zukunft, dass man über solche Innovationsthemen eben auch neue Geschäftsmodelle am Ende erdenken kann.
Lass mich noch mal eine Sache erzählen, weil das habe ich vorhin vergessen zu erzählen, was wirklich noch so von dem Eindrücken vor Ort echt spannend war. Also bei diesen Nachtfahrten wurden wir in drei verschiedene Autos gesetzt, die quasi unterschiedlich ausgestattet waren an Licht sozusagen, also an Außenbeleuchtung, an Scheinwerfern. Und da waren wirklich Sachen dabei. Du fährst halt in diesen Wäldern und das Ziel ist es ja, du hast ja heutzutage auch schon in den Autos automatisches Fernlicht, also was dann abblendet und wieder eben nicht. Aber da war es halt wirklich so, du kannst es so einzeln präzise ansteuern, dass du quasi dauerhaft im Fernlicht fährst. Mhm. Also es wird gar nicht mehr ins Abblendlicht gewechselt, sondern das Auto erkennt halt, die Sensoren erkennen automatisch, wo quasi die Autos entgegengehen und diese einzelnen Pixel sozusagen werden dann abgeschaltet oder leuchten halt nicht.
Ja.
Und es war halt auch wirklich, selbst für uns als Laien, die jetzt nicht jeden Tag Nachtfahrten machen, zu sehen, okay, wirklich nur der Bereich von der Windschutzscheibe des entgegenfahrenden Autos war dann nicht mehr quasi angestrahlt und es kam tatsächlich auch, kam zwar manchmal vor, dass du trotzdem noch irgendwie Lichthupe bekommen hast, kann aber auch sein, dass wir mit vier Leuten im Auto saßen und dementsprechend sich das so ein bisschen von der Höhe verschoben hat, aber du kannst quasi in, würde ich mal sagen, 90% der Zeit auch da mit Fernlicht fahren und das ist natürlich auch ein riesen Sicherheitsfaktor, ne? Also gerade für Leute, viele fahren ja nicht so gerne nachts, ist das schon ein riesen Vorteil, dass man sich vielleicht wirklich auch sicherer fühlt nachts. Und nochmal so ein bisschen, ein kleines Gimmick, was auch nochmal gezeigt wurde. Viele haben es ja heutzutage schon, wenn du die Tür aufmachst irgendwie, dann wird so auf dem Boden irgendwie das Logo projiziert. Auch das geht schon deutlich weiter, dass wirklich auch vorne irgendwie Lichtelemente verbaut sind, die dann wirklich auch weit hinaus irgendwie das Logo rausstrahlen können oder individuelle Grafiken. Sika beispielsweise hat schon ein Modell am Start, wo du, das muss man sich vorstellen, du hast quasi innen drin dann die Möglichkeit oder wahrscheinlich geht es dann auch über Handy, dass du per Finger quasi, also wie auf dem Smartphone, wenn du irgendwie händisch irgendwie was zeichnen möchtest, kannst du eine persönliche Signatur eingeben, aufzeichnen und dann auf Enter drücken und dann ist das quasi vorne auf deinem Fahrzeug auf so einem 20 Zentimeter breiten oder hohen und über die ganze Fahrzeugbreite breiten Lichtelements ist dann diese Zeichnung oder was auch immer du da schreibst, was weiß ich. Mhm. Hallo, das ist das Fahrzeug von Timo oder von Yannick, whatever. Du kannst es also da auch so weit nochmal personalisieren, dass du es auch nach außen nochmal veränderst. Und das ist ja auch irgendwie sowas, ja, kann man natürlich erstmal sagen,
Spielerei.
Ja, ja. Aber gerade besonders im asiatischen Markt ist es, glaube ich, echt was, was, mhm. Was die Leute cool finden. Das alles so nach Europa rüberschaut, weiß ich nicht, aber es zeigt, finde ich, dass dieses Feld der Beleuchtung unfassbar breit aufgestellt ist. Und ja, also mega spannend, da mal diesen Einblick erhalten gehabt zu haben. Und von daher freut euch auf den Artikel. Und
ja, freuen wir uns drauf. Timo, am Ende, wir hatten es eingangs gesagt, wir wollten noch mal kurz drauf schauen, denn wir haben auch ein weiteres Unternehmen, was sich jetzt noch mal intensiver auch mit dem Thema Licht beschäftigt, nämlich Mercedes, die ein neues Testzentrum in Immendingen aufgebaut haben oder eröffnet haben. Kannst du uns noch mal kurz da ein bisschen was zu sagen, was die da gemacht haben, was da jetzt ansteht? Das ist ja auch definitiv ein spannender Schritt.
Ja, also das war kurz bevor wir die Reise oder ich die Reise jetzt angetreten habe, war glaube ich Anfang Oktober hat Mercedes das kommuniziert, dass sie da dieses Lichttestzentrum in Baden-Württemberg eröffnet oder ja, ausgebaut haben quasi.
Ja, 135, gibt's ja schon, ja, genau.
135 Meter lang, 8 Meter hoch dieser Lichttunnel. Also wirklich eine der größten Anlagen überhaupt in der Industrie. Rund 10,5 Millionen Euro haben die dafür investiert und da ist eine komplette Landstraße einfach nachgebildet worden, inklusive allem, was dazugehört, Leitpfosten, Fahrbahn, Reflexion und so weiter. Können da irgendwie bis zu 5 Pkw gleichzeitig testen und auch simulieren, sage ich mal, verschiedene Tageszeiten und Wetterbedingungen eben auch. Und das ist schon irgendwie was, wo man halt auch sieht, dass es nicht nur jetzt bei Zulieferern irgendwie ein Thema ist, ne? Also logischerweise gibt es da die Spezialisten wie eben Valeo oder wie du sagtest auch Heller oder andere, die, sage ich mal, die ganzen Komponenten oder komplette Systeme auch, sage ich mal, anliefern. Aber auch bei den OEMs selbst ist das irgendwie noch so ein Thema, dass die da wirklich so viel noch investieren und irgendwie zu schauen, okay, wir wollen in diesem Thema Licht uns nochmal absetzen von der Konkurrenz und auch wirklich in Sachen Testing, Entwicklung, wird da wirklich noch investiert, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat normalerweise.
Naja, vor allem spannend finde ich bei der Sache ist eben auch, dass hier wirklich ein physischer Ort sozusagen nochmal ausgebaut wird, um dieses Thema zu testen, also das Thema Testen und Prüfen ist ja eins, was sich auch immer stärker in die digitale Welt verschiebt. Das Thema Simulation, Virtualisierung ist ein großes Thema, gerade wenn wir auf das Thema autonomes Fahren schauen und dass hier jetzt auch ein Hersteller nochmal, aber auch eben in die physische Welt sozusagen, in das physische Testen auch nochmal investiert, finde ich schon spannend. Wobei ich meine, dass auch bei diesem Ausbau auch das Thema Digitalisierung und das Thema digitaler Zwilling auch nochmal eine Rolle gespielt hat.
Ja, richtig. Also sämtliche Testmodule sind quasi auch als digitaler Zwilling verfügbar, ne? Also das ist halt irgendwie so ein Ding, das hörst du ja immer im Zusammenhang, gerade so in Sachen von irgendwie Fabrikplanung, es ist irgendwie Standard, irgendwie da begegnet uns das fast immer, aber dass dieses Thema wirklich auf irgendwie auf alle Bereiche so übergreift, selbst bei sowas und dadurch halt auch virtuelle Tests total real unter Realbedingungen quasi simulierbar sind, fand ich auch total spannend. Ich meine, das Gelände generell irgendwie 520 Hektar groß, 86 Kilometer Straßen, das ist schon ein Ding so. Hat mich total überrascht, aber zeigt irgendwie, wie wichtig auch dieses Thema auch bei den OEMs direkt heutzutage ist und glaube auch immer wichtiger wird, haben wir schon drüber gesprochen, in sämtlichen Bereichen.
Ja, absolut. Spannend, was da sich gerade tut. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal, sei nochmal ins Herz gelegt, auch nochmal in die Berichterstattung auch zum Thema Automotive Interior Lighting Konferenz reinzuschauen. Da geht die Diskussion weiter und wir werden das Thema Licht natürlich auch weiterhin bei Automotive IT, bei Automobilproduktion aus den unterschiedlichen Blickwinkeln, passt ja ganz gut, aus den unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, packen noch alles nochmal in die Shownotes und schauen, was jetzt in den nächsten Jahren und in den nächsten Monaten so beim Thema Licht noch so passiert, welche Innovationen da noch auf uns zukommen. Timo, ich danke dir an dieser Stelle für diesen bisschen Ausritt ins Thema Licht, was wir ja auch nicht so häufig haben hier im Podcast und auch bei unseren Magazinen ist das Thema ja nicht ständig im Fokus, aber wir wollen es natürlich auch gerne häufiger mal in den Fokus rücken. Ich danke dir und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.